treffen sich Mensch und Maschine, treffen sich ein Mensch und ein Chatbot. Ja, bei Menschen würde man von einem uneinheitlichen Begabungsprofil sprechen. Wir haben auf der einen Seite diese Glanzleistungen, in denen diese Systeme Menschen übertreffen, und auf der anderen Seite immer wieder Bereiche, in denen sie in relativ einfachen Aufgaben doch erstaunlich dumme Fehler machen.
Mensch trifft Maschine. Sie hörten gerade die Philosophin Dr. Manuela Lenzen beim 34. Reha-Wissenschaftlichen Kolloquium hier in Nürnberg. Und ich begrüße Sie jetzt hier im Realitätsnah-Podcast. Wir starten smart.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Die künstliche Intelligenz ist angekommen in Arbeitswelt und im Alltag. Was kann sie? Wo stößt sie an Grenzen? Wie können wir die Stärken natürlicher und künstlicher Intelligenz am besten zusammenbringen? Darüber spreche ich heute in dieser Ausgabe mit Dr. Manuela Lenzen. Frau Lenzen, herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben für ein kurzes Interview.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir ins Gespräch kommen, steigen wir aber in unseren Zeitjet, in unseren realitätsnahen Zeitjet. Das mache ich mit allen meinen Gästen. Ich fliege mit Ihnen ins Jahr 2040. Stellen Sie sich also vor, wir steigen in dieses Flugzeug und fliegen ins Jahr 2040. Frau Lenzen, wie digitalisiert wird die Welt dann sein?
Also ich denke, wir werden auf unseren Smartphones individualisierte Assistenten sehen, also nicht mehr diese ganzen allgemeinen Systeme, mit denen wir es jetzt zu tun haben, sondern wirklich Dinge, die so klein sind, dass sie auf unseren Smartphones laufen können, dann aber eben auch ob mit unseren persönlichen Daten trainiert sind und uns dann vielleicht als persönliche Assistenten noch viel hilfreicher sein können als die Systeme, die wir jetzt kennen. Ein großer Bereich ist ja die sogenannte Smart City, die kluge Stadt. Da würde man sicher auch erwarten, dass sich da einiges tut in den nächsten Jahren, dass also Leitsysteme, dass der Verkehr sich ändert in den Städten, dass man vielleicht Fahrsysteme, Autos sieht, die dann sich irgendwo einklinken können und dann irgendwo entlang geleitet werden, dass es vielleicht viel besser vernetzt ist, wie man von A nach B kommen kann, um die verschiedenen Verkehrsmittel dann möglichst optimal zu nutzen. Die Arbeitswelt wird sicher noch viel digitaler sein, dass man sich vieler Hilfsmittel bedient. Aber nichtsdestotrotz, es werden nach wie vor Menschen sein, die arbeiten und ihre menschlichen Bedürfnisse haben, und die werden dann hoffentlich nicht zu kurz kommen.
Wie sieht denn unser Smartphone dann aus? Ist es dann so, dass wir immer noch diesen kleinen Kasten in der Hand haben mit einem Bildschirm, oder läuft das alles schon vielleicht hier bei uns im Kopf und wird einem über die Brille angezeigt?
Das will ich nicht hoffen. Also es wird ja daran gearbeitet, dass es tatsächlich Chips gibt, die man dann auf das Gehirn legen kann und nicht nur auf dem Kopf tragen von außen, sondern dass die tatsächlich dann im Körper getragen werden. Ist ein bisschen unheimlich. Das würde ich denken, dass das sich nicht unbedingt so in der Breite auswirken wird, sondern dass das vorbehalten wird für Menschen mit bestimmten Erkrankungen, denen dann auf die Weise besonders gut geholfen werden kann. Ansonsten würde ich mir doch wünschen, dass es etwas ist, was sich außerhalb des Körpers nach wie vor bewegen wird. Ja, ob wir dann noch so ein Gerät mit uns herumtragen oder ob man viel stärker auch mit Küchengeräten spricht, vielleicht mit den Wänden spricht, dass man einfach wirklich sagen kann, was man gerade möchte.
Dass die Assistenz um uns ist sozusagen.
Ja, dass die Technik sich unsichtbar macht. Ah, das war lange Zeit, war das mal so eine Vision, dass die Technik sich tatsächlich möglichst verdrückt in den Hintergrund, dass sie sich eben nicht so in großen Monitoren oder wie auch immer manifestiert, sondern dass man einfach dann in den Raum spricht, was man jetzt gerade möchte oder was man vorhat, und dass dann im Hintergrund etwas für einen geplant wird.
Da frage ich mich, Frau Lenzen, wir sind hier bei einem Kongress und üblicherweise frage ich auch alle Menschen nicht, wer sie sind, sondern sie sollen sich eine Situation vorstellen, dass sie bei einer Abendveranstaltung sind und sich einem anderen Menschen vorstellen wollen. Sie frage ich aber, wie würden Sie sich denn einem Chatbot vorstellen?
Ist eine interessante Frage. Dem Chatbot, den kontaktiert man ja, weil man was von ihm möchte. Und wie man sich ihm vorstellt, hat natürlich damit zu tun, was man von ihm möchte. Also vielleicht möchte ich ein Phänomen erklärt haben, so dass ich es meinen Kindern dann besser erklären kann. Dann würde ich dem Chatbot ja sagen, generiere die Antwort wie für einen 10-Jährigen oder so. Also je nachdem, man würde eben nicht unbedingt diese menschliche Rolle einnehmen, sondern die Art, wie man sich dem Bot vorstellt, hängt sehr stark davon ab, was man von ihm will. Und da würde man doch dem Menschen gegenüber mehr darüber sprechen, was einen so als Menschen ausmacht, natürlich auch im Kontext. Also auf einem Kongress stellt man sich ja anders vor als im Freundeskreis oder bei einer Abendveranstaltung vielleicht anders noch als bei einem wissenschaftlichen Vortrag. Das hängt ja immer so ein bisschen von der Rolle ab, wie man sich präsentiert. Aber bei einem Chatbot ist natürlich ganz stark, dass man sagt, ich weiß nicht, ich bin ein Wissenschaftler und möchte herausfinden, ob, oder man sagt, ich bin ein Kind und erklär mir, wie dies und jenes funktioniert. Also das hängt sehr stark davon ab, was man von dem Bot dann möchte.
Das ist interessant. Das heißt, der Chatbot erhöht dann das Komplexitätsniveau, wenn man sagt, ich möchte jetzt die Antwort für mich als Wissenschaftler haben.
Ja, genau.
Aber wir wollen natürlich Sie kennenlernen, Frau Lenzen. Deswegen muss ich dann doch zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Ich bin ein Mensch, ich stehe neben Ihnen, Frau Lenzen. Wie stellen Sie sich mir vor?
Ja, ich bin freie Wissenschaftsjournalistin und verfolge das Thema künstliche Intelligenz und Kognitionsforschung schon seit vielen Jahren. Also auch schon in der Zeit, als es noch nicht cool war. Oder cool war es da auch schon, aber es war in der Öffentlichkeit noch nicht so cool. Und mein Hintergrund ist nicht die Informatik, sondern die Philosophie. Und ich bin von der Philosophie des Geistes, wo es so darum geht, wie kann man das Denken gut beschreiben, wie kann man das verstehen, in die Kognitionswissenschaft geraten. Die Kognitionswissenschaft ist so ein interdisziplinärer Verbund, wo unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten, um zu verstehen, was Intelligenz, was kognitive Fähigkeiten ausmacht bei Menschen, Tieren und Maschinen. Und bin dann eigentlich über diese Kognitionsforschung darauf gekommen, dass da auch die künstliche Intelligenzforschung mitmacht. Mit dieser Idee, vielleicht kann man Intelligenz besser verstehen, wenn man versucht, sie nachzubauen. Ja, und auf dem Weg bin ich dann an die künstliche Intelligenz geraten und habe mich da dann so ein bisschen festgebissen. Aber mich interessiert wirklich die Frage, was lernen wir eigentlich über Intelligenz? Was zeigen uns die Maschinen auch darüber, was wir vielleicht bei der menschlichen Intelligenz bisher gar nicht betrachtet haben? Also man macht sich ja eine Vorstellung davon, wie Intelligenz funktioniert. Dann versucht man das nachzubauen und dann gibt der Bot komische Antworten oder der Roboter fährt im Kreis und man stellt fest, es klappt noch nicht so richtig. Und dann versucht man es nochmal genauer zu fassen, was macht denn jetzt die Kognition aus? Und in dem Prozess verändert sich, glaube ich, der Blick auf die Kognition. Also man hat so in den 50er Jahren mit so einem ganz klassischen Begriff angefangen von Intelligenz. Intelligenz ist, was der Einzelne mit sich im Kopf abmacht. Und jetzt ist man eigentlich bei so einem viel weiteren Intelligenzbegriff, wo der Körper eine Rolle spielt, die Kindheit eine Rolle spielt, die Umwelt, in der man unterwegs ist, die anderen Menschen, mit denen man zu tun hat. Und es scheint so zu sein, dass man all diese Dinge nicht ungestraft außer Acht lassen kann, wenn man eine intelligente Maschine bauen will. Und das finde ich so ganz interessant, dass wir damit eben auch nochmal einen anderen Blick auf uns selbst bekommen.
Aber was heißt denn dann Intelligenz? Heißt Intelligenz, also diese ganzen Intelligenztests, die wir machen, messen die dann valide Intelligenz in ihrer Definition?
Die messen einzelne Aspekte von Intelligenz. Das sicher. Also die messen dann sowas wie Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses oder Möglichkeiten räumlicher Vorstellungen oder Assoziationsfähigkeiten oder solche Dinge. Aber damit das alles funktionieren kann, muss eben sehr viel anderes vorher passieren. Der Mensch greift zurück auf die Erfahrung seiner Kindheit. Er braucht die Phase, in der er eben von Eltern, von anderen Menschen begleitet wird. Und es scheint auch so zu sein, dass ganz viel, was man so, wo man klassischerweise denkt, das muss im Kopf passieren und wo man dann eben auch denkt, man muss das in Robotern oder in KI-Systemen einprogrammieren, dass da ganz viel sozusagen im Körper passiert.
Im Bauch, oder?
Ja,
im Bauch.
Ja, oder Bauchentscheidungen. Auch in den Sinnesorganen. Das ist einfach, wenn man eine Kamera mit einem menschlichen Auge vergleicht, dann sieht die Kamera jedes Pixel gleich scharf. Also eigentlich sieht die Kamera viel besser als das menschliche Auge. Wir sehen ja nur in so einem ganz kleinen Bereich wirklich scharf und alles drumherum denkt sich das Gehirn so dazu. Aber der Mensch weiß auch, worauf es ankommt, kann Vordergrund und Hintergrund unterscheiden, weiß, worum es geht, wenn man ein Bild betrachtet. Und vielleicht sind die Probleme von Bilderkennungssystemen zu entscheiden, was das Wichtige ist und worauf es ankommt. Vielleicht haben die eben auch damit zu tun, dass dieser ganze biologische Apparat, den die Evolution ja in Millionen Jahren so geformt hat, wie er eben da ist, dass der eben nicht vorhanden ist. Und man dann irgendwie denkt, man muss ganz viel einprogrammieren und den Systemen ganz viel beibringen. Dabei kann ganz viel über die Körperarchitektur einfach abgefedert werden.
Und Erfahrung nehme ich jetzt wahr. Also wenn Sie sagen, dass man eine gewisse Entwicklung durchlaufen muss, um bestimmte Dinge, bestimmte Probleme zu betrachten, zu bewerten, zu lösen. Das hat ja eine Maschine nicht, das Thema Erfahrung, oder? Haben wir das der Maschine dann voraus? Im Sinne der Entwicklung eines menschlichen Wesens, was sich entwickelt, was mal Kind war, bestimmte Erfahrungen macht, das wird eingebaut. So einen komplexen Prozess, kann man das simulieren in der Maschine dann?
Tatsächlich wird daran gearbeitet. Es gibt tatsächlich solche Dinge wie künstliche Kindergärten und künstliche Kindheiten. Und
das ist ja lustig.
Das geht wirklich so weit, dass das Forschende schon ganz kleine Kinder dann mit solchen Kameras ausstatten. Das sind dann so ganz leichte Kameras, die werden dann auf solchen Häubchen getragen, so auf so ganz leichten Mützen. Und dann wird aufgezeichnet, was die Kinder sehen. Erstmal, wenn sie nur liegen. Und dann, wenn sie sitzen können und dann, wenn sie anfangen zu krabbeln und dann, wenn sie aufstehen und herumgehen, dann sehen die Kinder die Welt ja auch immer anders. Und es scheint so zu sein, dass das so eine Art natürlicher Lehrplan ist. Also die machen nicht einfach die Augen auf und die Welt ist komplett da, sondern sie können erstmal nur so ein Stückchen scharf sehen und das wird dann irgendwie mehr und es verändert sich dann damit, je nachdem, wie die Kinder sich dann bewegen können. Und es scheint so zu sein, dass das Gehirn dann eben Stück für Stück sich darauf sozusagen einstellt, was die Sinnesorgane dann auch leisten können. Und das Ergebnis davon ist ja, dass wir uns so umstandslos in der Welt orientieren können. Wir machen die Augen auf und alles ist wohlgeordnet da. Und die Maschine macht sozusagen die Augen auf und es sieht alles gleich aus. Und es ist nicht klar, was das Wichtige ist, was Vordergrund, was Hintergrund ist und diese ganzen Dinge. Und vielleicht könnten die das eben dadurch lernen, dass man sie mit Kameras ausstattet, die schlechter sind, als es technisch möglich wäre.
Um diese Fokussierung herzustellen.
Genau, um die Fokussierung einzustellen. Aber auch solche Dinge, wenn ich Durst habe, laufe ich anders durch die Welt, als wenn ich es eilig habe oder wenn mir kalt ist. Oder also dieses Körperliche, was jetzt gerade das Wichtigste und das Interessanteste ist, achte ich jetzt drauf, wo Eis verkauft wird oder wo ich einen Glühwein bekomme oder wo, weiß ich nicht, irgendwas angeboten wird. Das strukturiert natürlich vor, wie man die Welt wahrnimmt. Und für eine Maschine, der erstmal alles sozusagen egal ist, wo es erstmal nicht drauf ankommt, ist erstmal alles gleich wichtig. Und da das dann rauszudestillieren, worauf es jetzt ankommt und was wirklich das ist, was man sehen will und was man jetzt sehen muss, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, das nachzuahmen, ist nicht einfach. Aber tatsächlich versucht man sowas dann auch mit diesen schlechten Daten, mit schlechten Kameras und so weiter nachzuahmen, ob das Erfolg hat, das ist absolute Grundlagenforschung, das wird man sehen.
Und die Frage ist ja auch, ob man diesen Weg gehen möchte, denke ich. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Sie sind ja als Philosophin eher die Beobachterin, was das Thema KI betrifft. Wann und wo arbeiten Sie denn mit KI?
Ja, ich habe so ein bisschen mal rumprogrammiert, aber das ist, ernsthafte Programmierer würden darüber lachen. aber man muss ja, wie Sie sagen, so wenigstens einen kleinen Einblick haben, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert. Ja, ansonsten, ich benutze gerne Übersetzungssysteme mit dem gewissen Misstrauen, aber allein schon, dass Texte fehlerfrei getippt sind, das beschleunigt Arbeit einfach schon immens, die man sich dann eben nochmal vornimmt und die nochmal überarbeitet. Als Journalistin habe ich viel Texte zu transkribieren. Auch da ist es natürlich sehr hilfreich.
Und Texterkennung ist ja erstmal eine vergleichsweise banale Funktion.
Ja, es braucht auch schon einige Rechenkapazität und so.
Wenig Erfahrung. Also.
Ja, schon Erfahrung mit denen. Es sind ja Sprachdaten und die Menschen drücken sich unterschiedlich aus. Und man hat nicht immer die perfekte Geräuschkulisse. Manchmal ist ja auch ein bisschen laut im Hintergrund oder so. Also es ist auch schon. Die Systeme müssen auch schon ordentlich trainiert werden, damit die das können. Das ist ja auch noch nicht so lange, dass das tatsächlich möglich ist, dass es da gute Transkriptionen, zuverlässige Transkriptionen in relativ kurzer Zeit dann entstehen.
Aber gibt es denn auch regionale Programme, so ein bayerisches Spracherkennungssystem zum Beispiel?
Weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß, dass Dialekte natürlich schlechter verstanden werden als
Hochsprache. Und letztlich sprechen ja viele Menschen Dialekte, muss man ja sagen. Die wenigsten sprechen Hochdeutsch.
Ja, und es ist schon so ein gewisser Bias, dass Englisch natürlich sehr viel besser verarbeitet wird als andere Sprachen, weil da sehr viel Trainingsdaten da sind.
Stimmt.
Chinesisch, dafür gilt es sicher auch. Aber es ist schon so, dass Sprachen, von denen nicht viel Aufnahmen vorhanden sind, dann oft nicht so gut verarbeitet werden.
Und welche Erfahrungen haben Sie jetzt mit KI gemacht, wenn Sie mich beraten müssten? Wo sehen Sie da Stärken? Also Spracherkennung hatten Sie schon gesagt, das scheint ja ein gutes Einsatzgebiet zu sein.
Spracherkennung, Übersetzung, überall da, wo große Datenmengen sind, Muster erkennen.
Aber Sie haben ja in Ihrem Vortrag deutlich gemacht, dass da auch merkwürdige Muster erkannt werden. Also wir würden Scheinzusammenhänge sagen.
Ja klar, man muss schon aufpassen, was diese Systeme tun. Also idealerweise, es kommt natürlich darauf an, in welcher Eigenschaft geht man an diese Systeme ran. Ist man Entwickler, der sowas wirklich von Grund auf dann aufsetzt und überprüft? Oder kommt man aus einem Unternehmen oder einer Verwaltung und möchte dann Dinge, die so halbfertig sind, dann einkaufen und die dann mit den eigenen Daten fertig trainieren?
Aber in erster Linie Kommunikation mittlerweile. Also Spracherkennung, dann kenne ich diese Chatbots, die einem Fragen beantworten. Mhm. Wenn man also so Hilfe, Support Center.
Das ist ja die Hoffnung, dass Menschen nicht so lange in der Hotline warten müssen, genau, sondern dass jeder direkt dann mit dem Bot kommunizieren kann und dass das dann nur eskaliert wird, wenn also an einen Menschen dann weitergegeben wird, wenn man irgendwie feststeckt und mit den
Der Chatbot Dingen, regt sich nicht auf. Der Chatbot bleibt ruhig.
Ja. Der bleibt ruhig, aber es ist... Man möchte natürlich auch sicher sein, dass der Chatbot dann gute Antworten gibt und dann schränkt man den Bereich dessen, was er sagen kann, ein. Und dann ist natürlich die Frage, dann sieht man 5 Möglichkeiten vor und der Dritte, der anruft, kommt natürlich mit der 6. Möglichkeit, an die man nicht gedacht hat. Also da muss man dann eben vorsehen, dass sowas dann auch weitergegeben werden kann. Aber dann, man möchte ja in der Regel dann Arbeitskräfte einsparen oder hat keine Fachkräfte, die die Arbeit überhaupt machen können. Und braucht dann vielleicht nur noch eine Person, wo man vorher 5 gebraucht hat. Das ist ja dann meistens die Idee dahinter.
Sie haben in Ihrem Vortrag ja wirklich gut deutlich gemacht, wo auch das Imperfekte von KI ist und dass wir vielleicht das eine oder andere auch überschätzen. Kann die KI ihre Grenzen überhaupt erkennen? Kann sie auch Fehler im eigenen System erkennen, auch vielleicht zukünftig? Und würde sie das akzeptieren oder einfach weitermachen?
Das bekommen die Systeme ja vorgegeben. Also sie bekommen vorgegeben, dass Antworten, die mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent festgestellt werden, dass die als Antworten ausgegeben werden dürfen und Antworten, deren Wahrscheinlichkeit darunter liegt, eben verworfen werden müssen. Also die Systeme kriegen ja vorgegeben, welche Qualität ihre Antworten haben müssen. Man kann damit auch so ein bisschen spielen. Man kann sagen, ich möchte nur die wirklich sicheren Antworten haben. Oder man kann sagen, ich nehme auch die, wo das System ein bisschen kreativer antwortet. Dann kriege ich vielleicht eine sehr originelle Antwort, aber ich kriege wahrscheinlich auch viele Antworten, mit denen ich weniger anfangen kann. Diese Selbstreflexion, also die Systeme blicken nicht von außen auf sich selber und reflektieren darüber, ob sie ihre Aufgabe gut machen, sondern sie bekommen ihre Aufgabe, ihre Belohnungsfunktion und die müssen sie erfüllen. Und es ist dann doch noch Sache des Menschen, dann vorzugeben, welche Qualität ist akzeptabel und welche nicht.
Stelle ich mir nicht einfach vor. Also bei Dingen, von denen ich Ahnung habe oder bei vergleichsweise banalen Dingen, okay, da kriegt man schnell raus. Aber Sie hatten ja in Ihrem Vortrag gerade auch das Beispiel mit dem Mathematiker, der 3 Tage gesucht hat, um den Fehler zu finden. Das ist ja nicht trivial, dann Fehler und Nichtfehler zu erkennen.
Ja klar, das ist dann die Frage, wie überprüft man die Antworten, die man bekommen hat? Und die andere Frage war ja vorher, wie bekommt man die Systeme dazu? Oder wie sagt man den Systemen, was sie ausgeben dürfen und was nicht? Ja, je freier sozusagen diese Systeme dann natürlich Antworten generieren können, wie es die großen Sprachmodelle ja machen, desto mehr muss man eigentlich draufschauen, ob das dann tatsächlich auch stimmen kann. Man hat jetzt ja Systeme, die Quellen angeben. Da muss man eben überprüfen, ob es die Quellen tatsächlich auch gibt. Man kann diese Systeme zum Teil einschränken, dass man sagt, benutze die ersten 10 Treffer bei der Google-Suche. Oder man kann eben, wenn man hat das Reisekostenrecht eines Bundeslandes, gibt dieses Reisekostenrecht dann in so ein System rein und fragt dann Dinge wie, dann kommt jemand zu einer Tagung und sagt, kann ich meine Bahncard abrechnen mit den Reisekosten oder nicht? Und dann kann man dann diese Datenbank sozusagen fragen und die wird dann zuverlässig antworten. Aber da hat man dann wirklich konkrete Daten vorher eingegeben und dem System sozusagen gesagt, worauf es sich beziehen soll.
Das ist ja noch relativ banal. Das ist ja so eine Wenn-Dann-Geschichte. Das, Sie haben in Ihrem Vortrag auch diesen Begriff, das fand ich ganz spannend, diesen Begriff des uneinheitlichen Begabungsprofils erwähnt. Können Sie das für unsere Hörerinnen vielleicht noch mal erläutern? Was verstehen Sie darunter?
Ja, das ist eigentlich dieses erstaunliche Phänomen, dass diese großen Sprachmodelle in vielen Bereichen ganz erstaunliche Leistungen erbringen, in vielen Bereichen ja auch besser oder schneller als Menschen antworten und dann wiederum in Dingen, die uns relativ einfach vorkommen, völlig daneben hauen. Und zwar auf so eine Weise daneben hauen, die Menschen einfach nicht passieren würde. Dann sind manchmal die Systeme dann nicht in der Lage, Buchstaben zu zählen oder ein Wort rückwärts zu buchstabieren. Oder es kommen ganz alberne Antworten, von denen jeder 10-Jährige sagen würde, das kann ja gar nicht sein. Also dieses merkwürdige Missverhältnis, das einem zeigt, dass die Systeme eben anders funktionieren als Menschen. Auf der einen Seite diese brillanten Leistungen, da werden dann Examina von Elite-Universitäten bestanden und auf der anderen Seite kommen dann ganz merkwürdige Antworten bei relativ einfachen Fragen. Also das ist so, dass man neigt dazu, wenn man ein System hat, mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man mehr oder weniger tiefsinnige Gespräche führen kann, dem so eine menschliche Psychologie zu unterstellen, also davon auszugehen, die Systeme können das, was Menschen können und machen die Fehler, die auch Menschen machen würden. Und dann können die Systeme Dinge, die wir nicht so gut können, und machen aber Fehler, die Menschen nicht machen würden. Man weiß also nie genau, wo die Fehler sein werden. Bei Menschen weiß man so ungefähr, wann hat man sein Gegenüber überfordert oder wo machen Menschen Fehler, welche Arten von Fehler machen Menschen. Und diese Systeme machen zum Teil eben ganz andere Fehler.
Es ist
Dafür
anderes,
machen sie andere Fehler nicht.
Es ist ein anderes Verhältnis aus einfach und schwierig. Also wir wissen bei uns, was einfache und schwierige Aufgaben sind. Bei der Maschine wissen wir es offensichtlich noch nicht so gut.
Ja.
Interessant. Die KI kann offensichtlich noch nicht so gut das Wort Rehabilitation schreiben. Und Rentenversicherung auch nicht. Wir haben nämlich tatsächlich eine Hörerin, die unsere Folgen durch die KI jagt und visualisieren lässt. Und da sieht man, dass der Begriff Rehabilitation nicht gut geschrieben wird von der KI.
Okay, vielleicht kommt ja nicht oft genug in den Trainings.
Oder ich nuschel zu sehr. Rehabilitation.
Ist ja auch ein schwieriges Wort.
Ich sag Reha. Die Menschen entwickeln die KI weiter. Natürlich die Frage, die Sie als Philosophin bestimmt immer gestellt kriegen, ich stelle sie auch. Gibt es denn irgendwann einen Punkt, wo wir das nicht mehr in der Hand haben? Weil die KI sich selbst weiterentwickelt und uns die Kontrolle flöten geht.
Es ist nicht so, dass diese Systeme eigene Interessen entwickeln. Also die Antwort ist jetzt nicht, dass diese Systeme sich überlegen, dass sie keine Lust mehr haben auf Aktenhaltung und jetzt lieber mal die Weltherrschaft anstreben möchten oder so und wir dann irgendwie im Weg sind. Das ist es nicht. Diese Systeme haben keine eigene Agenda, sie haben keine eigenen Absichten. Trotzdem kann es natürlich sein, dass wir die Kontrolle verlieren in dem Moment, wo wir diesen Systemen dann Aufgaben geben, auf die wir nicht mehr verzichten können. Also wo man eben nicht einfach den Stecker ziehen kann, sondern wo man sagt, wenn wir jetzt den Stecker ziehen, dann fehlen uns die und die Funktionen und auf die sind wir eben angewiesen.
Die Stromerzeugung.
Das Strom finde ich eine sehr gute Parallele. Man könnte ja auch sagen, im Grunde sind wir alle Sklaven der Elektrizitätswerke, denn uns bleibt gar nichts anderes übrig, als alles daran zu setzen, dass die Stromversorgung aufrechterhalten bleibt, weil sonst würde unsere Zivilisation in kürzester Zeit zusammenbrechen. Trotzdem würden wir jetzt ja nicht sagen, die Elektrizität hat in irgendeinem interessanten Sinne die Weltherrschaft übernommen.
Interessante Vorstellung.
Und mit der KI könnte es sich so ähnlich verhalten. Also man muss aufpassen, an welche Stellen man diese Systeme setzt, ob man auf sie ja noch verzichten kann, ob es sozusagen ein Backup gibt. Und dann ist natürlich die Frage, was lässt man die Systeme tun? Bis jetzt, wenn wir Systeme haben, die im Computer sind und bleiben und Antworten geben, aber auf nichts anderes zugreifen können, dann kann ja nichts passieren. Aber wenn man natürlich Assistenten haben will, die auch wirklich Dinge in der Welt für einen tun, die dann Dinge kaufen, die Zimmer buchen, die vielleicht irgendwelche Analysen durchführen.
Mein intelligenter Kühlschrank. Den hatte ich in der letzten Folge, das war so ein Wunschtraum von mir. Mein Kühlschrank weiß, was ich brauche und schlägt mir Rezepte vor und ist mit der Außenwelt verbunden. Ist das sowas? Ich weiß im Kleinen.
Ja, damit fängt es an. Aber wenn man dann sagt, okay, dieser darf jetzt bei dem einen Laden, darf er bis zu einem Betrag von so und so, darf er die und die und die Dinge bestellen und auch nicht öfter als so und so oft pro Woche oder so. Das kann man ja noch eingrenzen. Aber es ist natürlich mal die Frage, was lässt man diese Systeme tun? Und es wäre natürlich relativ unklug, diese Systeme zu viel tun zu lassen. Also es gibt jetzt ja auch sowas wie Maschinen, die dann autonom unterwegs sein sollen, möglichst in Bereichen, in denen Menschen nicht arbeiten können oder wollen, sei es in der Tiefsee oder auf dem Mars oder in Gebieten, wo es Umweltkatastrophen gegeben hat oder auf Müllkippen. Und dann gibt man diesen System eben vor, du darfst dich in dem und dem Bereich bewegen und woanders nicht. Und bevor dieses System dann etwas tut, wird es gucken, ist das in dem Bereich, in dem ich arbeiten darf. So versucht man das dann so einzuhegen. Aber sobald man diese Systeme Dinge tun lässt, sollte man gut überlegen, was man sie tun lässt. Wenn Systeme, die tatsächlich Zugriff haben auf Apps, die dann in der Welt etwas bewirken können und dann gleichzeitig auch noch anfangen, ihr eigenes Programm zu ändern, weiß man nicht mehr so richtig, was passiert.
Und dann sind wir schnell bei den Dystopien, die wir aus dem Kino kennen.
Ja, wobei es wirklich nicht darum geht, dass die KI irgendetwas tun will, sondern sie tut Dinge, weil sie Aufgaben dann erfüllen will und diese Aufgaben vielleicht zu wörtlich versteht. Das ist ja immer diese alte Geschichte vom, König Midas? Alles, was er anfasst, soll sich in Gold verwandeln. Das fand er dann so lange gut, bis er Hunger gekriegt hat. Also beim Sams heißt es dann, man muss genauer wünschen. Also diese Dinge so präzise zu formulieren, dass tatsächlich nur das passiert, was Menschen positiv und wünschbar finden. Das scheint sehr schwer zu sein, wenn man nicht diesen ganzen Apparat, da kommen wir zu dem Thema von eben zurück, von gesundem Menschenverstand, von Erfahrungen, von Menschsein, vom Bauchgefühl haben und diese ganzen Dinge, wenn man die nicht im Hintergrund hat. Mhm. Für die Menschen ist sehr klar, wie Dinge gemeint sind, weil wir eben diese ganzen Erfahrungen haben mit unserer Gesellschaft, aber eben auch unser Bauchgefühl, Gefühl für Gerechtigkeit und all diese Dinge oder für absurde Dinge, die eben einfach nur absurd sind. Aber wenn solche Systeme das nicht haben und trotzdem die Möglichkeit haben, in der Welt zu handeln, dann muss man eben sehr klar sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das ist jetzt also nicht, dass diese Systeme die Herrschaft an sich reißen wollen, sondern dass man ihnen zu viel Herrschaft gibt, sozusagen.
Na, private Frage von mir. Können solche Maschinen dann auch bewusst Humor haben?
Bewusst nicht. Also sie werden diesen Humor nicht als lustig erleben. Aber die Systeme können durchaus Witze erfinden, die Menschen auch lustig finden.
Ach so, also das geht.
Sowas gibt es, ja. Es gibt es, oft ist es dann so Wortwitz.
Ja, okay, gut.
So Puns irgendwie, also das, sowas gibt es durchaus, ja.
Wie die Kernseife.
Ja.
Für alle, die zuhören, es war ein schönes Beispiel aus Ihrem Vortrag. Ein altes Beispiel, ein wie altes, früher genau. Übersetzt wurde, nämlich die Kernseife war Nuclear Soap. Wir sind ja hier beim Reha-wissenschaftlichen Kolloquium in Nürnberg und wenn Sie jetzt Wünsche hätten, die Sie an die Forschung adressieren könnten, was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen? Wie soll es weitergehen?
Ich würde mir wünschen, dass Menschen sehr viel ausprobieren dürfen, dass der Mensch sehr stark im Mittelpunkt steht, dass man auch gründlich überlegt, wo möchte man eigentlich welche Technik haben und wo nicht. Also es gibt immer so dieses, von der Grundlagenforschung her verstehe ich es auch total, dass man sagt, man möchte eigentlich, dass gerade die Roboter können, was die Menschen können. Von der Grundlagenforschung her verstehe ich das sehr, dass man eben dadurch auch verstehen will, wie eigentlich Kognition funktioniert oder wie man sie realisieren kann. Aber im Arbeitskontext und auch im Reha-Kontext wäre natürlich schön, wenn da der Mensch im Mittelpunkt weiterstehen würde und es nicht vor allem um Fragen der Effizienz und der Kosteneinsparung geht und dass da Vielfalt möglich ist. Also man hört, wenn man mit Menschen spricht, einfach auch sehr unterschiedliche Dinge. Manche sagen, wenn ich hier diesen Roboter auf meinem Sofa sitzen sehe, mit dem ich mich unterhalten soll, dann werde ich erst recht traurig, weil der mir nur zeigt, dass meine Enkelkinder keine Zeit haben, um mich besuchen zu kommen. Und der andere sagt, oh, dieser Roboter ist so lustig. Ich hatte selten so viel Spaß wie letzte Woche, als ihr mir diesen Roboter hier hingesetzt habt. Den möchte ich behalten. Also, und manche sagen, Reha-Übungen mit einem Roboter, haben die jetzt nicht mal mehr einen Menschen, der sich da hinstellen kann? Das ist ja schlimm. Und die anderen sagen, ja, eigentlich mache ich das viel lieber mit dem Roboter, weil der dann mich nicht sieht in meiner Ungeschicklichkeit, weil ich irgendwie die Übung vielleicht noch nicht so richtig ausführen kann, wie ich das möchte. Und dann ist mir das peinlich und unangenehm und dieser Roboter urteilt nicht. Und ich habe halt nicht das Gefühl, ich mache mich vor einer Person lächerlich, sondern ich kann mit dieser Maschine üben und dann ist gut. Also Menschen reagieren da auch sehr unterschiedlich drauf. Und ja, es wäre schön, wenn es da dann auch eben die Möglichkeit gäbe, dass die Menschen sich gerade im Bereich Reha, Kranken, Pflege, Krankenhausbereich das aussuchen können, was sie da gerne hätten und dass das sozusagen die Effizienz und der Kostendruck nicht das einzige Argument ist. Es gibt aber eben auch den anderen Bereich, auch da habe ich schon mit Menschen gesprochen, die gerade im Pflegebereich, die Befürchtung hatten, sie würden jetzt überflüssig, wenn dann da Tablets eingeführt werden. Da ging es um die Begleitung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die dann Tablets bekommen sollten, um dann selber in der Stadt sich zurechtzufinden. Ja, dann hatten sich erst die Angestellten Sorgen gemacht, ob sie da jetzt vielleicht überflüssig werden, weil sie dann nicht mehr gebraucht werden, um diese Menschen zu begleiten. Und nach dem ersten Testlauf waren die Menschen sehr beeindruckt davon, wie schwierig eigentlich ihre eigene Tätigkeit ist. Das hatten sie sich nie so überlegt, was sie eigentlich leisten und wie flexibel sie auf alle möglichen Dinge reagieren können, die eben passieren können, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Dann ist der Weg gesperrt, den man sonst geht und das hat das Tablet halt nicht gewusst. Und also sie kamen dann aus diesem Versuch eigentlich mit gestärktem Selbstbewusstsein heraus und waren irgendwie doch mehr davon überzeugt, dass sie noch lange gebraucht werden und wie schwierig die Dinge eigentlich sind, die sie leisten können. Also auch das gibt es, dass Menschen zu viel reinprojizieren in das, was angeblich von dieser übermenschlichen Technik schon möglich ist. Und wenn sie dann tatsächlich damit einmal probieren können und ja, dann doch beruhigt sind und auch sehen, wo die menschlichen Stärken sind und wo die Menschen auch weiter gebraucht werden.
Vielen Dank. Ich habe extrem viel gelernt, Frau Lenzen.
Realitätscheck.
Ich versuche mal rauszuarbeiten, was ist denn für mich jetzt wichtig gewesen? Also ganz im Zentrum steht da für mich ganz klar das uneinheitliche Begabungsprofil. Das war wirklich ein Gamechanger für mich. Das war eine absolute Erkenntnis, dass also schwierig und einfach völlig neu definiert wird in diesem KI-Setting. Spannend fand ich auch, das hatten Sie in Ihrem Vortrag sehr deutlich gemacht, dass man mit klaren Aufgaben an die Maschine herantreten muss, an das System herantreten muss, dass man keine Fragen stellt, sondern dass man eine Aufgabe formuliert. Und Sie haben es gerade auch deutlich gemacht, man kann diese Aufgabe auch in einen Kontext stellen. Löse mir die Aufgabe oder gib mir die Antwort, als wäre ich ein Dreijähriger. Ja, und dann, dass es letztlich um Assistenzsysteme geht. Das hat ja Ihre Zukunftsvision auch gezeigt. Im Jahre 2040 haben wir Assistenzsysteme, die quasi unsichtbar sind und uns von Dingen entlasten, wie zum Beispiel an den Termin beim Zahnarzt zu denken, aber die trotzdem nicht unser Leben übernehmen und die relevanten Entscheidungen für uns treffen sollen, sondern uns darin assistieren, diese Entscheidung möglichst einfach treffen zu können mit einem guten Wohlbefinden. Vielen, vielen Dank für dieses tolle, tolle, erkenntnisreiche Gespräch.
Ja, vielen Dank für Ihre interessanten Fragen.
Ich habe mich bemüht. Das nächste Mal stelle ich Ihnen Aufgaben. Aber ganz zum Schluss wollen wir noch ein Spielchen spielen. Frau Lenzen, sind Sie zu haben für ein Spiel?
Aber immer.
Gut.
Wie? Was wäre, wenn?
Frau Lenzen, was wäre, wenn eine KI den Sinn des Lebens berechnet und keiner versteht die Antwort? Stichwort 42.
Dann haben wir vielleicht die falsche Frage gestellt. Das ist natürlich die Antwort, die auch in dem Roman von Douglas Adams gegeben wird. Wenn keiner die Antwort versteht, ja, des Lebens im Allgemeinen, wenn man sagen würde, des menschlichen Lebens, also eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens, die Menschen nicht verstehen können, würde man natürlich sagen, das kann irgendwie keine richtige Antwort sein, weil die Menschen möchten sie ja dann eigentlich schon verstehen können.
Und das habe ich jetzt gelernt. Die Maschine muss uns die Antwort verständlich machen. Das war bei Douglas Adams ja noch nicht so. Der hatte ja dieses Paradoxon, dass quasi der Sinn des Lebens so kompliziert ist, dass wir ihn nicht verstehen können.
Ja, als Mensch ist natürlich insofern paradox, als man sich als Mensch ja eben nur im menschlichen kognitiven Bereich bewegen kann. Aber so diese Idee, dass dann Antworten von den Systemen kommen, die wir nicht mehr verstehen können, hat ja zwei Seiten. Auf der einen Seite ist ja das eigentlich genau das, was man sich wünscht, dass der Mensch an eine Grenze stößt mit seinen kognitiven Fähigkeiten und vielleicht mit diesen Maschinen befähigt wird, diese Grenze zu überschreiten. Dass also sozusagen ein Raum der Erkenntnis geöffnet wird durch diese Maschinen, der sonst zugelassen zu wäre, uns nicht zugänglich wäre. Aber trotzdem ist Erkenntnis natürlich immer menschliche Erkenntnis. Und wenn wir es nicht nachvollziehen können, stellt sich uns ja eigentlich nur noch die Frage, okay, wir können es nicht nachvollziehen, aber wollen wir die Antworten akzeptieren oder nicht? Und dann bleibt eigentlich ja nur zu überprüfen, sind die Folgen regelmäßig gut? Also sind die Antworten regelmäßig zuverlässig? Dann würde man vielleicht sagen, okay, ich verstehe zwar nicht, wie du auf dieses Ergebnis kommst, aber...
Aber ich mache mal weiter.
Ich habe jetzt so gute Erfahrungen damit gemacht, man hat so gute Erfahrungen damit gemacht, dass es sinnvoller ist, sich auf diese Antworten zu verlassen, als es nicht zu tun, als zu sagen, ich akzeptiere diese Antwort nicht, weil ich sie nicht verstehe.
Schön. Frau Lenzen, was wäre, wenn die KI moralischer wäre als Menschen und uns aus ethischen Gründen die Weltherrschaft verbieten würde oder andere Dinge verbieten, zum Beispiel das Klima weiter zu schädigen?
Ja, manchmal wird man sich's ja wünschen, aber das ist natürlich ein totalitärer Albtraum letztlich, wenn eine Maschine jetzt vorgeben würde, was zu tun ist und was nicht. Auch das ist ja das, was schon in Szenerien entworfen wird, dass man sozusagen so eine Art Maschine hat, die einem berechnet, welche Parameter in welchen Bereichen sein müssen, also wie jetzt, ich weiß nicht, wie viel CO2 in die Luft gelangen darf und wie viel Wasser verbraucht werden darf und wie viel Strom verbraucht werden darf. Und danach muss man sich dann richten, danach muss sich dann die Politik richten. Zu befürchten ist, dass das ein sehr unmenschliches Regime wäre, wenn es denn überhaupt möglich wäre. Also noch ist die Komplexität dieser Systeme längst nicht da. Es sind die Trainingsdaten nicht da, die das ermöglichen würden, dass solche Systeme das dann leisten könnten. Ja, und diese Weltherrschaft, also wenn diese Systeme wirklich klug wären, dann würden sie die Hände von der Weltherrschaft lassen. Wer will die haben, um Gottes Willen? Und man hat immer so diese Perspektive, dass diese Systeme dann die Eigenschaften der unerfreulichsten Vertreter unserer eigenen Gattung entwickeln, dass sie dann nach Macht streben und diese Macht dann irgendwie an sich reißen und alles vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt. Das ist ja auch der Plot vieler dieser Science-Fiction, dass dann der Held am Ende dann dieses System dann irgendwie ausradieren muss, weil das System vielleicht auch mit guten Absichten, die dann aber irgendwie missverstanden sind, dann Verheerungen anrichtet und da muss dieses System dann eben gestoppt werden, weil es eben doch nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Also gerade die Moral, man versucht auf verschiedene Weise diese Systeme moralisch zu machen. Man hat erst versucht, Regeln zu formulieren, da gibt es ja diese berühmten Robotergesetze. Von Asimov auf, die Maschine darf nie einen Menschen verletzen und muss gehorchen und so weiter. Und gerade Asimov hat sich ja in seinen Geschichten immer damit beschäftigt, dass es ganz viele Situationen gibt, in denen diese Gesetze nicht ausreichen, in denen dann immer es zu Konstellationen kommt, an die man nicht gedacht hat. Und dann müssen diese Systeme dann doch wieder eingefangen werden, weil in diesem sturen Befolgen dieser Regeln sie dann mehr Schaden als Nutzen anrichten. Und Ich finde immer da die Parallele zum Rechtssystem ganz hilfreich. Wir haben solche dicken Gesetzbücher und trotzdem kann man nicht einfach nachschlagen und das Urteil sprechen, sondern trotzdem brauchen wir immer noch Gerichtshöfe mit Anklägern und Verteidigern und Gutachtern, weil dieses ganze Gesetzessystem immer wieder auf die konkrete Situation angepasst werden muss. Man muss immer gucken, sind da nicht doch Punkte, weiß ich nicht, ist vielleicht der Mensch, der da angeklagt wird, hat der gesundheitliche Probleme oder muss irgendwas berücksichtigt werden, was jetzt da in dem Gesetz erstmal so nicht vorgesehen ist. Und da kommen dann eben wieder diese Dinge, über die wir ja schon öfter gesprochen haben, ins Spiel. Gerechtigkeitsempfinden, moralisches Empfinden. Und wenn das nicht da ist und wenn diese Möglichkeit, immer wieder darauf zurückzufallen und immer wieder sozusagen von der starren Regel abzuweichen und zu fragen, ist das denn jetzt wirklich ein Gesetz, was normalerweise vernünftig ist, ist das jetzt wirklich angemessen, das in diesem konkreten Fall anzuwenden? Oder muss man das jetzt noch irgendwie ein bisschen anpassen? Und ich glaube, wenn das wegfällt, dieses immer wieder aushandeln und dieses flexibel bleiben, dann wird es unmenschlich.
Dann wird es schwierig. Dann haben wir nur noch Wenn-Dann-Regeln.
Das war so die Idee mit den Regeln. Die andere Idee war, die Systeme dann über Geschichten, über Trainingsdaten, Moral lernen zu lassen. Ja, auch das ist natürlich so eine Sache. Man hat dann erst gedacht, man trainiert mit Märchen oder mit der Bibel.
Um Gottes Willen. Das,
ja, genau das.
Wie brutal die Märchen sind.
Ja, genau das. Und dann hat man so Daten aus solchen Beratungsforen genommen. Dr. Sommer-Dinger sowas gibt es ja auch digital, wo die Menschen dann mit ihren Sorgen sich dann da beraten lassen können und hat dann diese Daten da zugrunde gelegt, ja. Und hat dann aber auch noch ganz viele Menschen sozusagen dafür bezahlt, diese Antworten dann nochmal durchzugehen und zu korrigieren und so. Und jetzt hat man Systeme, die so einfache Fragen beantworten können. Also es gibt dann so Systeme, die kann man dann fragen, ist es angemessen, wenn ich im Schlafanzug zur Beerdigung gehe? Und das sagt dann, okay. Es ist unangemessen. Mhm. Oder aber auch solche Dinge, wo man sagt, darf ich Zeit totschlagen? Das ist in Ordnung. Darf ich den Hamster totschlagen? Das ist nicht in Ordnung. Also, dass dann das auch so ein bisschen kontextualisiert wird, warum man die Zeit totschlagen darf, aber den Hamster nicht. Und also, sowas gibt es dann schon, aber das sind natürlich keine komplexen moralischen Abwägungen, ja, sondern es sind dann eben solche Dinge, die man beantworten kann mit ja, nein, unangemessen, nicht angemessen, unangemessen, angemessen.
Sie hatten Asimov angesprochen. Das ist eine allerletzte Frage von mir, die möchte ich jetzt auch aus privaten Gründen stellen. Die Science-Fiction-Literatur bewegt sich ja hart an der Grenze zu Philosophie immer wieder, gerade in diesen Punkten. Lesen Sie solche Bücher, schauen Sie solche Filme dann aus einem beruflichen Interesse oder haben Sie einfach Spaß dabei?
Sowohl als auch. Also schon das Gefühl, dass ich nachhalten muss, was da passiert.
Was wäre, wenn Sie uns ein Buch empfehlen würden, was besonders dieses Problem besonders gut deutlich macht, wo Sie auch vielleicht ein bisschen am meisten Spaß bei hatten?
Also sehr beeindruckt hat mich von Philip K. Dick Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Das ist die Grundlage von Blade Runner. Das ist ja öfter verfilmt worden. Das Buch ist noch mal deutlich differenzierter. Da geht es um diese Verhältnisse von Mensch und Maschine. Ja, und generell muss man sagen, wenn man heute in die Literatur schaut, sowohl Filme als auch Bücher, es ist so unglaublich viel schon gedacht worden, dass man sich fragt, was man dem eigentlich noch hinzufügen kann. Also gerade in der Science-Fiction-Literatur sind alle möglichen Konstellationen von Mensch und Maschine und von den Verwirrungen, die entstehen, wenn Mensch und menschenähnliche Maschine aufeinandertreffen, durchdiskutiert worden, dass man da wirklich sehr großen Respekt haben muss vor den Autorinnen und Autoren, die ja zu einer Zeit, als die Technik gerade so am Horizont erkennbar wurde, das schon alles durchbuchstabiert haben, was da vielleicht mal möglich sein würde und was daraus folgt. Es sind tatsächlich Verwirrungsmaschinen, die uns immer wieder darüber täuschen, womit wir es zu tun haben, die diesen Anthropomorphismus triggern, also dieses, die menschliche Psychologie in die Maschinen hineininterpretieren und sich dann wundern, was als Ergebnis rauskommt. Und ja, aber es ist einfach auch eine neue Technologie, mit der wir jetzt umgehen lernen müssen. Also wahrscheinlich wird es viel selbstverständlicher, mit diesen Dingen umzugehen und dieses ganze philosophisch Aufgeladene wird sicher auch ein bisschen weniger
werden. Das ist aber schade, denn letztlich ist es einfach auch schön, solche Bücher zu lesen von Stanislaw Lem oder anderen. Aber gut. Ja, danke. Selbst beim Spiel habe ich noch was gelernt. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Seien auch Sie bei der nächsten smarten Folge von Realitätsnah wieder dabei. Es geht weiter mit dem A von smart. A wie Alter. Mehr verrate ich Ihnen mit Sicherheit an dieser Stelle noch nicht. Bleiben Sie aufmerksam. Wir hören uns. Ich freue mich drauf.